Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Funkmagazins der Gemeinschaftssendung deutscher Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Heißt sie aus dem Bukarester Funkhaus, Monika Strava am Mikrofon. Auch im neuen Jahr 2017 sind wir, verehrte Damen und Herren, für Sie da und bringen Ihnen Monat für Monat relevante Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur, und wir hoffen, dass Sie uns auch in diesem Jahr treu verfolgen werden. Das Jahr 2017 ist noch ziemlich jung, dennoch hat sich in den letzten Wochen vieles ereignet, worüber wir heute berichten. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Die Verordnungsentwürfe der PSD und ALDE-Regierung betreffend Begnadigung und Strafrechtsänderungen haben zu zahlreichen Protestkundgebungen landesweit geführt. Wie sich das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien dazu positioniert, erläutert heute bei uns der Abgeordnete des Forums Ovidiu Canz. Kurt Meyer-Kluth ist seit dem 9. Januar Leiter der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien. Aus diesem Anlass lud er am 25. Januar zu einer Pressekonferenz ein, um sich den rumänischen Medien vorzustellen. Mehr darüber im Laufe der heutigen Sendung. Wir berichten im Weiteren über die Gedenkfeiern anlässlich des 71. Jahrestages der Vertreibung und Verschleppung der Ungarndeutschen in die ehemalige Sowjetunion, über das redaktionelle und schriftstellerische Schaffen des Banater Journalisten und Autors Werner Krem und über den Urzelauf in Groschenk bei Kronstadt. In der Hoffnung, dass Sie uns treu durch die nächste Stunde begleiten werden, wünsche ich Ihnen, werte Damen und Herren, beste Unterhaltung. Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Temeswar. Eine Bande von Strafverfolgten will die Gesetze in Rumänien ändern und den Rechtsstaat schwächen. Das erklärte in diesem Monat Staatspräsident Klaus Iohannis, der an einer Protestkundgebung in der Landeshauptstadt teilnahm. Rund 30.000 Menschen gingen in Bukarest, Temeswar, Klausenburg, Iași, Constanța, Hermannstadt, Arad sowie in anderen Städten des Landes auf die Straßen. Sie protestierten gegen die Verordnungsentwürfe der PSD und ALDE-Regierung betreffend Begnadigung und Strafrechtsänderungen. Wie positioniert sich dazu das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien? Mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit im Parlament Rumänien, Ovidiu Canz, sprach darüber meine Kollegin Hannelore Neuror von Radio Temeswar.
Herr Abgeordneter Ovidiu Canz, große Demonstrationen gab es landesweit gegen die Pläne der PSD-ALDE-Regierung betreffend Begnadigung und Strafrechtsänderungen. Wie stehen Sie als Abgeordneter des Deutschen Forums denn dazu?
Also ich würde nie dieser Vorschläge zustimmen im Parlament. Es gibt auch keine Abmachung diesbezüglich zwischen unserer Fraktion unbedingt und der PSD. Ich bin völlig frei, diesbezüglich zu entscheiden. Und wie gesagt, was mich anbelangt, würde ich ohne weiteres dagegen stimmen. Sie sind ein peinlicher Versuch, korrupte Politiker reinzuwaschen und ihnen den Weg zu öffnen, zu ebnen, zu den höchsten Staatsämtern Rumänien. Und dementsprechend kann ich sowas nicht unterstützen. Ansonsten bin ich der Ansicht, dass Klaus Iohannis als Staatspräsident richtig gehandelt hat, sein Bestes getan hat, sie zu unterbinden, indem er zum Beispiel letzten Mittwoch in die Regierungssitzung sozusagen reingeplatzt ist und das unmöglich gemacht hat. Aufgrund der verfassungsmäßigen Vorschrift, dass der Staatspräsident Regierungssitzungen leiten darf. Ansonsten ist auch seine Anwesenheit auf den Straßen zu begrüßen, um den Leuten seine Solidarität zu zeigen. Umgekehrt, damit sich die Leute sich mit dem Staatspräsidenten zu diesem Zweck solidarisieren. Ich glaube aber, dass die Gefahr bei weitem nicht vorbei ist und dass es erneute Versuche geben wird, sowohl solche Gesetze zu bringen, wie auch gegen Staatspräsident Iohannis vorzugehen. Es bedarf Solidarität seitens der Bevölkerung, seitens der normal denkenden Menschen in diesem Land, aber auch Politiker, und solche Initiativen der Regierung zu unterbinden, die besser beraten wäre, ihre Wahlversprechen einzuhalten und alles erledigen, was vorgesehen ist im Wahlprogramm. Übrigens, dort werden Sie keinen einzigen Satz finden über Amnestie oder Begnadigung.
PSD-Chef Liviu Dragnea sprach von Staatsstreich, von einer neuen Milliarde, angeführt vom Staatspräsidenten Iohannis, von der Sabotage der Wahlabstimmung und des Staatsrechts. Was meinen Sie dazu?
Das sind bekannte kommunistische Parolen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Jahr 1944, als die Sowjets die Macht in Rumänien für die Kommunisten übernommen haben, kamen ähnliche Parolen über den Staatsfeind, über Staatsstreich und solche Absurditäten. Offensichtlich kann sich die PSD von der kommunistischen Vergangenheit nicht verabschieden und versucht weiterhin Ängste zu schüren bei den eher ungebildeten bzw. ziemlich undifferenziert denkenden Bürger. Die Gefahr, wie gesagt, der Staatsfeinde, Staatsstreich und Mineriaden, sie sollten selbst dafür sorgen, dass ihr geistlicher Patron Iliescu endlich mal vor Gericht kommt und seine Strafe bekommt für das, was bei den Mineriaden geschehen ist. Nicht nur er, sondern auch seine Weggefährten damals. Eine Inspiration auch für die heutigen Pessedisten, oder?
Was würde denn eine Durchführung dieser Gesetzesverordnungen konkret bedeuten? Wo besteht die Gefahr?
Das ist ganz einfach. Politiker, die vorbestraft worden sind wegen Untaten, würden eine reine Weste bekommen. Das Strafregister wäre leer. Dementsprechend würden sie zum Beispiel Regierungsmitglieder werden können, oder? Andere, die sitzen, einfach freikommen, lange vor der legalen Frist und trotz der Tatsache, dass weder Geld zurückkam an den Staat, noch dass sie ihre gerechte Strafe abgesessen haben.
Im Parlament würden aber diese Gesetzesvorlagen verabschiedet, sollten sie mal eingereicht werden. Die PSD und ALDE verfügen ja über die Mehrheit. Was
das
glauben
stimmt,
Sie, wird jetzt weiter geschehen?
Das stimmt, wenn es dazu kommt, haben Sie die Mehrheit im Parlament. Einerseits habe ich schon erklärt, dass ich mich dieser Mehrheit keineswegs anschließen würde. Andererseits, wenn das so käme, könnte man diese Projekte beim Verfassungsgericht angreifen, sowohl von der Opposition wie auch vom Staatspräsidenten. Das wollten sie ja vermeiden, indem sie Dringlichkeitsverordnungen bringen wollten, weil sie von dem sogenannten Ombudsmann angegriffen werden können, der aber total, wie soll ich sagen, untertänig der PSD ist. Dementsprechend würde er keineswegs diese Dringlichkeitserlasse angreifen wollen.
Jetzt besteht ja ein Machtkampf zwischen dem Staatspräsidenten Klaus Iohannis und dem PSD-Chef bzw. Leiter der Abgeordnetenkammer Liviu Dragnea. Wie sehen Sie jetzt die nächsten Tage?
Es ist meines Erachtens kein Machtkampf, sondern der Staatspräsident versucht, die Illegalitäten und die suspekten Gesetzesvorschläge der Koalition abzulehnen, zurechtzuweisen, zu blockieren. Es geht hier nicht um Macht, es geht um Rechtsstaat und Justiz versus Willkür einer leider Gottes gewählten Mehrheit im Dezember. Willkür, die aber dem ganzen Land massiv schaden würde.
Sie haben bestimmt auch Stimmen aus dem Ausland zu diesen Strafänderungen mitbekommen. Welche Reaktionen kamen aus dem Ausland?
Also mit Sicherheit nur negative Stimmen. CVM-Bericht und CVM-Mechanismus würde man durch solche Manöver nur bestätigen können, die Beibehaltung dieses Mechanismus. Insofern offensichtlich bei uns die einfachsten Regeln der Demokratie nicht eingehalten werden und am Parlament vorbei solche Gesetze gebracht werden sollen. Alle normalen Leute im Westen haben kein Verständnis für solche Vorgehensweise.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem nächsten Beitrag verweilen wir nun, werte Damen und Herren, in der Landeshauptstadt Bukarest. Seit dem 9. Januar dieses Jahres leitet Kurt Meyer-Kluth die Deutsche Botschaft in Rumänien. Er übergab am Dienstag, den 17. Januar, sein vom deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck unterzeichnetes Beglaubigungsschreiben an Staatspräsident Klaus Johannes und trat damit sein Amt als neuer Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien offiziell an. Aus diesem Anlass lud er am Mittwoch, den 25. Januar, zu einer Pressekonferenz beim Sitz der Deutschen Botschaft in Bukarest ein, um sich den rumänischen Medien vorzustellen. Dabei nannte er drei Hauptziele, die er während seines Mandats in Rumänien verwirklichen möchte. Zuerst ging er dabei auf die Weiterführung der politischen und wirtschaftlichen Kooperation, vor allem im europäischen Kontext, ein.
2017 wird ein Jahr, in dem die EU in besonderem Maße auf das Engagement ihrer besonders pro-europäischen Kräfte angewiesen sein wird. Ich begrüße es daher sehr, dass sich die neue Regierung unter Premierminister Grignano wie die Vorgängerregierung und auch Staatspräsident Johannes deutlich zu einem pro-europäischen Kurs bekannt haben. Rumänien will in Zukunft zum Kern Europas gehören, der die gemeinsame Zukunft Europas gestaltet, und Rumänien will seine Stimme deutlicher hörbar machen. Das ist für die Bundesregierung, das ist auch für mich persönlich zum Start eine sehr gute Botschaft. Wir brauchen nämlich nach meiner Überzeugung mehr Rumänien in diesem Sinne und stehen bereit für eine intensivierte Zusammenarbeit.
Dabei würdigte Botschafter Meyer-Kluth die Rolle Rumäniens im europäischen, aber auch im paneuropäischen Kontext.
Nach 10 Jahren EU-Mitgliedschaft und 13 Jahren NATO-Zugehörigkeit hat Rumänien damit wie nie zuvor die Chance, mit großer Sichtbarkeit Entscheidendes zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen für Europa beizutragen, und zwar in zentralen Fragen der Zukunft Europas, nicht nur Einzelinteressen. Mit dem Brexit verändert sich die Europäische Union fundamental. Ein Partner von großem politischen und wirtschaftlichen Gewicht verlässt die Gemeinschaft. Für die EU ist das Neuland. Sie muss voraussichtlich schon ab März diesen Jahres die Regeln des zukünftigen Miteinanders mit Großbritannien neu verhandeln. Rumänien wird auch dabei eine wichtige Rolle zukommen. Der Abschluss der Verhandlungen wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Zentrum der schon genannten rumänischen EU-Präsidentschaft stehen. Und auch Rumänien selbst braucht die Solidarität der europäischen Partner, etwa in der Frage der Arbeitnehmerfreizügigkeit oder bei den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen. Im Bereich der Sicherheits- und Außenwirtschaftspolitik wird uns unser engster strategischer Partner, die USA, so viel kann man jetzt schon sagen, in Zukunft mehr abverlangen. Wir werden also unsere Anstrengungen vermehren müssen, und dies müssen gemeinsame europäische Anstrengungen sein. Denn wir werden nicht erfolgreich sein, wenn jeder dabei nur an seinen eigenen und nicht an den gesamteuropäischen Vorteil denkt.
2017 habe für Deutschland und Rumänien einen besonderen Symbolwert. Vor 25 Jahren unterschrieben nämlich die beiden Länder den bilateralen Freundschaftsvertrag, der als emblematisches Dokument der bilateralen Beziehungen gilt. Die deutsch-rumänische Zusammenarbeit sei für Botschafter Meyer-Kluth ein besonderer Impuls.
Bei meinem Antrittstreffen vor wenigen Tagen war ich mir mit dem Außenminister Meleșcanu einig, dass wir einen intensivierten außen- und europapolitischen strategischen Dialog zwischen unseren beiden Ländern anstreben, der gezielt die zentralen Bereiche dieser Zusammenarbeit umfassen soll. Diese Zusammenarbeit unserer Länder verzahnt seit Jahrzehnten gemeinsame Interessen über das gesamte Spektrum der Beziehung. In Politik, Wirtschaft, Kultur und Bildung, mit einer besonderen Rolle der deutschen Minderheit in Rumänien und in Deutschland, sowie einem intensivierten Dialog der Zivilgesellschaft. Und auch hier haben wir 2017 einen besonderen Anlass, unsere besonderen Beziehungen zu feiern. Am 21. April des Jahres jährt sich der deutsch-rumänische Freundschaftsvertrag vom 21. April 1992, also damals gleich nach dem Mauerfall, zum 25. Mal, zusammen im Übrigen mit den 50 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien. Wir wollen gemeinsam mit unseren rumänischen Partnern zeigen, wie sehr sich diese Beziehungen in dem letzten Vierteljahrhundert nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs zum Positiven verändert haben, aber wichtiger noch, wie wir sie weiterentwickeln wollen.
Zum Schluss ging der deutsche Botschafter auf die Notwendigkeit der Umsetzung der Chancen in die Realität hier und heute ein. Dabei werde die Bundesrepublik Deutschland seinem Partner Rumänien auch weiterhin mit Rat und Tat beistehen.
Damit aus diesen europapolitischen und bilateralen Chancen harte Realität wird, erhoffen die europäischen und internationalen Partner und übrigens auch die Wirtschaft vor allem eines: Stabilität und Verlässlichkeit und die entschlossene Fortsetzung des Kurses der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Korruptionsbekämpfung im Lande, nicht zuletzt auch zum wirtschaftlichen Wohle Rumäniens selbst. Beide Elemente sind starke Standortfaktoren, politisch und wirtschaftlich, die mögliche Investoren und die internationalen Partner bei ihren Entscheidungen immer im Blick haben. Die Bundesregierung unterstützt dies seit langem und auf höchster Ebene. Bundeskanzlerin Merkel wie auch Bundespräsident Gauck haben dies gegenüber Präsident Johannes, gegenüber der Regierung und Vertretern von Justiz und Zivilgesellschaft sehr deutlich gemacht. Auch ich werde diese Botschaft gegenüber den Vertretern der rumänischen Regierung, die ich jetzt nach Akkreditierung so bald wie möglich treffen möchte, erneut übermitteln. Verbunden mit dem nachdrücklichen Wunsch, dass Rumänien seinen Reformkurs fortsetzt, auf dem erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortschreitet und diese Erfolge auch unumkehrbar macht.
Abschließend verriet der deutsche Botschafter Kortmeier Kloth sein Motto, nach dem er sich leitet. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, heißt es bei Erich Kästner. Dieser Spruch fasse auch seine Moralphilosophie gut zusammen, denn nur in den gemeinsamen Handlungen zeige sich, ob man gut sei oder nicht. Ein klares Plädoyer für Zivilcourage seitens des neuen Botschafters in Bukarest, Kortmeier Kloth, der ein guter Kenner Osteuropas ist. Der 1958 in Hamburg geborene Diplomat war 1990 bis 1992 politischer Referent für Mittelosteuropa im Auswärtigen Amt und anschließend leitete er von 1992 bis 1995 im Generalkonsulat St. Petersburg als ständiger Vertreter die Bereiche Wirtschaft und Presse. Von 2002 bis 2005 war er Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Deutschen Botschaft in Moskau und zwischen 2014 und 2015 im Auswärtigen Amt Beauftragter für Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien. Er wurde im Januar 2016 zum Sonderbeauftragten des deutschen Vorsitzes der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für den Transnistrien-Konflikt ernannt und ist aus dieser Position auch mit Rumänien vertraut. Kortmeier Kloth löst als deutscher Botschafter Werner Hanslaug ab.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun nach Ungarn, genauer gesagt nach Ödemburg. Hier fand anlässlich des 71. Jahrestages der Vertreibung und Verschleppung der Ungarn-Deutschen am 19. Januar 2017 in Ödemburg ein Gedenksymposium und eine Gedenkfeier statt. Hartmut Koschig, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, hielt die Eröffnungsrede und wies dabei auf die besondere Tragik der in Ödemburg lebenden Ungarn-Deutschen hin. Meine Kollegin Christina Arnold von Radio 5 Kirchen führte das Gespräch.
Mit 70 Jahren haben wir eigentlich drei Generationen hinter uns. Und voriges Jahr haben wir schon die Entscheidung gebracht, dass dieses Jahr wir das in Schottland aufgrund des 500-jährigen Reformation. Und für mich war bei dieser Konferenz heute wieder was Neues, dass jetzt sprechen wir schon 20, 25 Jahre von Vertreibung und was hier in Schottland passiert, das ist wirklich nach der Volkswahl nach 1921, dass hier trotzdem das Gleiche durchgeführt wurde wie im ganzen Land, das kann man noch weiter nicht verstehen.
Es wurde letztes Jahr groß gedacht im ganzen Land. Man hat große Feierlichkeiten gemacht und vieles aufgestellt im ganzen Land. Aber auch dieses Jahr wurde sehr groß hier gedacht. Soll das jetzt immer so groß sein? Soll immer so groß gedacht werden, damit das nicht in Vergessenheit gerät oder immer so eine große Konferenz stattfindet? Wie soll es weitergehen nach dem 70. Jahr?
Ich denke, ich hoffe, es wird weitergehen, aber ich denke, dass die Prioritäten werden sich ändern. Wir haben versucht, in den letzten 20 Jahren auf Historie, auf unsere Ahnen, was passierte, nachschauen, in Ordnung legen und haben wir immer zurückgeschaut. In den nächsten Jahren müssen wir viel mehr vorschauen. Es ist sehr wichtig, dass wir machen, dass in 70 Jahren haben sehr viele Ungarndeutsche ihre Sprache, ihre Identität verloren oder fast verloren, dass wir das zurückgeben, dass wir uns mehr beschäftigen mit den Jugendlichen. Und darum ist es auch, das könnte man gestern auch zum Beispiel in Budapest sehen, wo gestern der Lagerwagon angekommen ist. Und ich kann sagen, dass nur in den nächsten 4 Wochen werden wir mehr als 1000 junge Kinder und Jugendliche von ungarndeutschen Schulen und Gymnasien mit Bussen nach Budapest zum Lagerwagen bringen, dass sie alles von Verschleppung anschauen und anhören können. Mit Historikern und Lehrern werden sie außergewöhnliche Historiestunde bekommen. Jetzt sind schon 2 neue Generationen, die das nicht erlebt haben und in Schule nicht gelernt haben. Das müssen wir machen. Unsere Verantwortlichkeit ist es, dass sie davon kennen. Und wenn sie so aufwachsen, dass sie davon wissen, dann kommen sie vielleicht nicht in solche Situationen wie unsere.
Besonders im letzten Jahr wurden viele Forschungsarbeiten präsentiert. Merkt man schon so ein bisschen Veränderung des Wissens über dieses Thema?
Ja, ich denke schon. Ich denke zum Beispiel, im Thema Verschleppung wurde in vorigen 2 Jahren mehr gemacht als vorher in 70 Jahren. Darum ist es auch sehr wichtig, was ich bei auf Öffnung gesagt habe, dass wir eine solche ständige Landesausstellung machen, wo wir alle diese Materialien, was gemacht wurde, Bücher, Fotos, Videos, Filme, Reporter, alles sammeln, digitalisieren und in eine solche Ausstellung sichern, dass nichts verloren geht, dass nicht vergessen wird, wo jeder im nächsten Jahrzehnten auch zu alles Zugriff hat. Das ist sehr wichtig, weil viele von diesen Materialien sind in einige kleine Dörfer, wo wenn einige oder andere Leute nicht mehr gibt, dann geht es verloren. Also ich bin im Ressortministerium, auch im Landesverwaltung steht ganz, ganz fest dahinter, dass wir in den nächsten 2 Jahren diese ständige Landesausstellung der Vertreibung und der Verschleppung der Ungarndeutschen zustande bringen.
In erster Linie sind das Informationen oder haben die Minderheit erreicht. Inwieweit haben das die Menschen aus der Mehrheit oder aus der Politik zur Kenntnis genommen, dass dieses Thema neu aufgerollt wird und besser darüber informiert wird?
Man soll nur anschauen, zum Beispiel im vorigen Jahr in Budapest, dass von dem Ministerpräsidenten, kann man sagen, die ganze ungarische Politik war dort gewesen. Und es wurden schon mehrere Veranstaltungen direkt im Parlament auch organisiert. Also, wie ich gesagt habe, früher könnte man davon nicht reden, dann hat man nur die Möglichkeit, unter uns davon reden. Zum Glück, jetzt kommen wir langsam so weit, dass in Politik, in Medien kommt auch immer mehr davon und auch im Bildungswesen kommt es langsam auch rein. Ich denke, wir kommen langsam dorthin, was wir wollten, dass die Wahrheit und überhaupt was passierte, wirklich zu der Mehrheit, zu den Ungarn, auch zur Politik kommt und diese viele falsche Aussage, was früher war, wirklich einmal in Misskunde kommt.
Diese besondere Ausstellung, diese Sammlung soll dann in Budapest entstehen?
Es ist so gekommen, dass Budapest wurde mit Verschleppung nicht betroffen. Andersrum bei Vertreibung sind wir die sogenannte 0 Kilometer, leider die ersten Wagone Und die größte Zahl und die größte Prozent wurden die Leute von Budapest vertrieben, von ganz Ungarn. Und der offizielle Regierungstag auch wurde darum auf 19. Januar getan. 20 Jahre hat schon die Vollversammlung einen Beschluss gebracht, dass es soll eine Landesausstellung in Budapest stattfinden. Natürlich, es könnte man in viele andere Orte auch machen, weil fast ganz Ungarn, wo die Ungarndeutschen waren, wurde mehr oder weniger, meistens mehr, mit Verschleppung oder Vertreibung betroffen. Aber ich denke, es wird schon in Budaörs, darum wurde auch in Budaörs, in Alte Friedhof, das Landesdenkmal aufgestellt vor 10 Jahren. Das ist auch in Mitte des Landes und ich hoffe, das wird wirklich guter Platz haben.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir nehmen Sie nun mit, werte Damen und Herren, auf eine ganz besondere Reise. Eine Gruppe Ungarndeutscher aus der Branauer Ortschaft Feket unternahm in diesem Monat eine Rumänenreise auf den Spuren der ehemaligen Russlandverschleppten. Es geht dabei um Nachkommen der ehemaligen Verschleppten, die den Leidensweg ihrer Vorfahren vom Januar 1945 nachfolgen, indem sie die Orte an der Strecke besuchen, die die damaligen Transportzüge von Ungarn über Rumänien zu den verschiedenen Sammelstellen und danach Richtung Sowjetunion hinterlegten. Die Gruppe machte am Freitagvormittag einen ersten Aufenthalt in Arad, zu Mittag einen zweiten in Temeswar und kam am Abend in Hermannstadt an, von wo es dann weiterging. In Temeswar traf Adi Ardalan von Radio Temeswar die Gruppe und führte ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Feket, Peter Tillmann. Davor aber erfuhr er von dem Vizepräsidenten des Verbands der Branauer Deutschen Selbstverwaltungen, Soltan Schmidt, einiges über den Kontext dieser Reise.
Eigentlich ist es ein Jubiläumsjahr oder Jubiläumsjahre, mehrere Jahre. Die Regierung hat es jetzt wirklich bis zum 25. Februar 1917 verlängert. Die Verschleppungen nach Russland gingen ja eigentlich 1944 am zweiten Weihnachtstag los in unserer Region, in Fünfkirchener Region. Aber es hat ja bis 1947 gedauert, bis die Leute alle verschleppt wurden. Das waren nicht nur Deutsche, muss man sagen, auch Ungarn. Mit den Deutschen hat es angefangen. Und als die Deutschen nicht mehr genügend ausreichend da waren, da hat man auch natürlich die Ungarn genommen. Und das waren hundert und hunderttausende Leute. Und das ist jetzt, das jährt sich das zum 70. Jahrestag. Und da waren verschiedene Möglichkeiten für die Dörfer und für die Städte. Erstens war ein großes Projekt, dass man da Gedenktafel einweihen konnte. Das wurde natürlich subventioniert vom Staat oder wie bei uns in unserem Dorf Feket Gedenkstatuen. Und eine andere Art, ein anderer Topf war, dass man auf dem Weg, wie man so schön sagt, auf dem Weg der Verschleppten die Städte besucht. Man hätte auch gehen können ganz bis zum Donetsk-Gebiet, also in die Ukraine. Aber momentan ist es da ein bisschen gefährlich. Eine Gruppe kenne ich, die wirklich bis zum Donetsk-Gebiet geschafft hat im vorigen Sommer. Im Kriegsgebiet, wo ganz genau in Katjajewka, Horlovka, wo diese Frauen waren, vor allem Frauen ja in diesen Gruppen waren. Aber unsere Gruppe hat gemeint, dass wir zumindest den rumänischen Teil, wo diese große Verteilungslager waren, Focșani und Iași, dass wir sie besuchen. Also summa summarum ist das ein Regierungsprogramm, wo auf diesen Pfeilen, also Gedenkstätten und Reisen auf den Spuren der Verschleppten ist. Und wir haben jetzt diese zweite Variante gewählt.
Ich heiße Peter Tillmann. Ich bin der Bürgermeister von Feket. Das ist ein kleines ungarndeutsches Dorf in Ungarn, in Comitat Baranya.
Und jetzt unternehmen Sie eine Rumänienreise auf den Spuren der ehemaligen Russland-Verschleppten. Wie ist es
zu
dieser Reise gekommen?
Wir haben uns bewährt bei unserer Regierung und dann haben wir ein bisschen Zuschuss dazu bekommen und dann haben wir das da im Dorf ausgesprochen, also wer möchte da mitfahren, weil hätte so Verwandten, solche Vorfahren, wäre damals da mitgeschleppt worden und dann haben sich etliche Leute gemeldet und die anderen Leute sind von Gemeinderat und Gemeindemitarbeiter. Da müssen wir abrechnen mit diesen Unterstützung bis 25. Februar und jetzt ist die Zeit, dass wir die Reise da machen.
Was wird alles besucht?
Unser Ziel ist, bis Iași und bis Focșani da hinzufahren. Aber zwischendrum haben wir schon eine Pause gemacht im Orod und jetzt sind wir in Temeswar. Und jetzt übernachten wir dann in Hermannstadt, in Neu-Zeben, Sibiu. Und morgen fahren wir nach Brașov, nach Kronstadt. Und dort sind auch einige Plätze, wo wir hinfahren. Ich habe da schon abgesprochen mit einem Priester da. Er fängt uns da in etliche Dörfer, in Borzafeld war, heißt das Ungarisch. Ich weiß nicht, wie das Deutsch oder Rumänisch heißt. wir übernachten dann in Fokschany, dann besuchen wir den deutschen Friedhof da, Saldotenfriedhof, und von dort fahren wir hoch nach Jossi, und dort ist der Honorarkonsul von ungarischer Staat, der empfängt uns, und da möchten wir auch den Soldatenfriedhof besuchen, und so fahren wir weiter bis Piatra Niemc, Koraczenkö, und dann nächsten Tag wieder zurück nach Julaferhervár. Dann besuchen wir zwei Kinderheime, eins in Julaferhervár und eins im Szászváros in Orastie. Die sind die Kinderwohnheim von Bruder Csaba. Da nehmen wir einige Schenkage auch mit, und wir waren auch schon letztes Jahr in Jena da gewesen, und meine Tochter und die Freundin waren da freiwillige Arbeiter gewesen in Szászváros, und so haben wir auch Beziehungen dahin und Kontakten. Da fahren wir noch hin und dann nach Hause langsam.
Welche sind Ihre bisherigen Eindrücke?
Bisher haben wir uns sehr wohl gefühlt, ein bisschen kalt, aber was soll im Winter sein? Und hoffentlich den Mitreisenden gefällt das auch, und wenn wir jetzt ein gutes Essen bekommen, dann sehen wir die Welt schon wieder ganz anders.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir verweilen nun, werte Damen und Herren, erneut im Banat. Der Redaktionsleiter der Banater Zeitung, Werner Krem, hält an dem Kommentar als feste Rubrik auf der ersten Seite der Banater Zeitung fest. Sein wöchentlich erscheinender Meinungsbeitrag gehört zu den meistgelesensten Artikeln der Mittwochsbeilage der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien. Vor kurzem erschien Werner Krems Kommentarsammlung Momentaufnahmen Rumänien unter der Lupe. Das Buch wurde in diesem Monat im Temeswarer Adam Müller Gutenbrunn Haus durch den Herausgeber Erwin Josef Ziegler und den Banater Autor Balthasar Weitz vorgestellt. Ein Gespräch mit Werner Krem führte Ralukane Lepku.
Herr Krem, Ende letzten Jahres ist Ihr Band Momentaufnahmen Rumänien unter der Lupe erschienen. Um was geht es dabei?
Es geht um eine Sammlung der Mittwochskommentare aus der Banater Zeitung aus den letzten ungefähr 10 Jahren.
Kurz vor dem Erscheinen gab es ein kleines Problem. Das Buch wäre fast nicht erschienen. Was war da los?
Naja, chinesische Hacker haben meinen Computer überfallen, haben binnen 2 Stunden 5.000 Euro wollen, um mir das Losungswort zu sagen, damit nicht alles vom Computer verschwindet. Das Geld habe ich nicht bezahlt, es ist alles verschwunden und ich musste dann wieder zusammensuchen, was so noch aufzufinden war auf verschiedenen Wegen, wodurch einiges verloren gegangen ist.
Wie konnten Sie bis zuletzt die Kommentare retten?
Ja, indem ich ganz einfach auf anderen Computern, auf denen ich noch gearbeitet hatte, nachgesucht habe und eben zusammengerafft habe, was noch zusammenzuraffen war. Was gefehlt hat zuletzt war, ich hatte nicht mehr bei allen die genauen zeitlichen Angaben, wann sie erschienen sind, und so ist es, kann man auch ruhig sagen, ein Mangel des Buches, das nicht alle Kommentare zeitlich genau lokalisiert werden können. Aber ich denke, die Aussagen an sich sind heute noch gültig und es ist sogar nachprüfbar, dass verschiedene Kommentare, zum Beispiel vor Wahlen vor 4 oder vor 8 Jahren, genauso gelten wie jetzt. Was auch ein bisschen darauf hindeutet, dass sich Rumänien im Grunde politisch nicht sehr geändert hat.
Der Kommentar ist die meistgelesene Rubrik der Banater Zeitung. Das merken wir vor allem daran, dass auch im Internet viele Klicks sind, viele Kommentare kommen. Wie wählen Sie denn überhaupt Ihre Themen aus?
Ja, also das ist eines der schwierigen Punkte, wenn man pro Woche in 2800 Anschlägen etwas sagen will, was sowohl aktuell sein soll, als auch eine gewisse Relevanz in der Zeit haben sollte. Ich lese sehr viel die wenigen, ganz wenigen rumänischen Kulturpublikationen, was weiß ich, Dilemma Veche 22 oder Observator Cultural, damit sind wir auch schon fast am Ende. Und ich versuche mich nach dem aktuellen Stand der intellektuellen Diskussionen in Rumänien zu orientieren. Und in diesem Sinn dann versuche ich herauszufiltern, was relevant sein könnte, man weiß es ja nie genau, für die Leser der Banater Zeitung. Daraus mache ich dann eben einen Kommentar, wobei ich zugegebenermaßen mich in der Regel mit an den rumänischen Kommentatoren orientiere oder gegen sie argumentiere.
Wie offen dürfen Sie denn überhaupt Ihre Meinung äußern? Wie frei dürfen Sie sein, wenn Sie kommentieren?
Also die Freiheit ist praktisch grenzenlos, um da einen Sänger zu paraphrasieren. Allerdings gibt es schon Grenzen und die Grenzen sind von der journalistischen Deontologie gegeben, die Grenzen sind von der Ethik gegeben, die Grenzen sind auch von der Moral gegeben. Fakt ist allerdings, dass an sich mir keine Grenzen gesetzt sind. Es sei denn, ab und zu, und das ist nicht zu meiner Freude, greift in Bukarest in Anführungszeichen jemand ein und besänftigt das, was ich Tacheles sage.
Sie kritisieren ja vieles, vor allem die Politik, aber auch Ihre Kommentare werden kritisiert von Lesern. Es kommen manchmal heftige Reaktionen darauf. Wie gehen Sie selbst mit Kritik um?
Ja, ich muss sagen, am Anfang war ich betroffen. Ich glaubte, ich sei die einzige mögliche Stimme und die einzige mögliche Meinung zu etwas. Inzwischen aber sehe ich die Reaktionen als durchaus legitim an. Und heftige Reaktionen zeigen eben, dass ich einen Nerv getroffen habe. Das heißt lange noch nicht, dass ich dem betreffenden Kritteler auch recht gebe. Allerdings, ich lasse mich nicht auf Polemiken im Internet ein.
Morgen wird im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus Ihr Band vorgestellt. Worauf können sich denn die Teilnehmer an der Buchvorstellung freuen?
In erster Linie freut man sich, wenn etwas erfüllt wird, was man erwartet. Was die Teilnehmer erwarten, weiß ich nicht. Also weiß ich auch nicht sehr, auf was sie sich freuen können. Jedenfalls werde ich auch dort Tacheles reden.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der letzte Bericht unseres Funkmagazins kommt heute aus Siebenbürgen. Im Januar ist es jedes Jahr wieder einmal so weit, die Urzeln laufen wieder. Diesmal nicht nur in Agneteln bei Hermannstadt, sondern auch in der Nähe von Kronstadt und das zum ersten Mal. Der Urzellauf wird in Großschenk, Kreis Kronstadt, ab diesem Jahr wieder aufgenommen. Die Urzeln sollen hier am Samstag, dem 28. Januar, wieder laufen. Seit über 20 Jahren wurde dieser alte Brauch nicht mehr begangen. Grund dafür war auch die massive Auswanderung der sächsischen Bevölkerung. Martin Mertensacker, Mihai Andrei Kotschling, Marlene Stanciu und Alim Bika, unterstützt auch von der Heimatgemeinschaft der Großschenker in Deutschland und den Ortsbehörden, wollen nun den Urzellauf wieder einführen. Meine Kollegin Gabi Meise von Radio Neumarkt sprach über die Vorbereitungen und Ablauf des Urzellaufs mit dem Hauptveranstalter Martin Mertensacker.
Der Brauch des Urzellaufes, der ist schon seit dem Mittelalter. 1689 wurde auch in der Gegend zwischen Sibiu und Brașov etwas genauer in Agneta eingeführt. Der Brauch war eine Tradition der Handwerkszünfte wie Fassbinder, Schneider, Schuster und so weiter. Dabei trugen die einen Zunftladen, der dann jeweils den neuen Zunftmeistern überbracht wurde. Die Urzeln in diesem im ganzen Lauf waren damals noch eine Nebenrolle. Nur als die Zünfte dann sich aufgelöst haben mit den Zeiten, sind die Urzeln geblieben und haben dann diese Tradition weitergeführt und sind dann peitschenknallend durch die Straßen gegangen von Agneteln und mit Krapfen in ihren Quetschen oder Zangen, wie man auch sagt. 1940 wurde dann aufgrund des Kriegsausbruches diese Tradition untersagt, wurde 1969 wieder aufgenommen bis 1990, als dann die Zeit kam, wo die alle wieder ausgewandert sind.
Und ab diesem Jahr sollen die Urzeln wieder laufen und das nach 25 Jahren Pause.
Ja, ich hatte mich mit einem ehemaligen Großschenker, also der lebt jetzt in Deutschland auch mittlerweile, und mit dem hatte ich mich auf einem Gemeindefest hier in Cinku getroffen und ich habe ihn angesprochen, ob man das nicht wieder aufleben lassen sollten. Und da kam uns jetzt auch noch die Agnetner Urzelgemeinde noch entgegen, weil die gesagt haben, die feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Und dann haben wir gesagt, machen wir das zusammen.
Wer kann an diesem Urzellauf teilnehmen?
Teilnehmen kann jeder, der möchte. Es ist egal, ob Sachsendeutscher ist oder Rumäne, das spielt da keine Rolle. Man sollte also ein Kostüm haben, also einen Anzug, so sagen die ja. Es ist in dem Sinne kein Kostüm, sondern ein regelrechter Anzug. Und wir hoffen jetzt, dass wir auch dann für die nächsten Jahre selbst Anzüge herstellen. Wir hatten uns jetzt dieses Jahr noch welche ausgeliehen gehabt, hoffen aber dann, dass wir jetzt dann für die Zukunft hin auch selber was aufbauen.
Woraus besteht ein Urzelanzug?
Der Urzelanzug, der besteht aus Hose und Hemd, gefertigt aus in Streifen geschnittenen schwarzen starken Filzstoff, aufgenäht auf hellem Leinenstoff. Das war so das Originale. Auf dem Kopf kriegt man eine Maske mit einer draufgemalten Grimasse. Die kann aber dann jeder gestalten, wie er will. Nach hinten hin, also zum Hinterkopf und zum Rücken runter, dann wieder mit demselben Stoff zusammengenäht wie die Hose bzw. das Hemd. Daran kommt allerdings noch ein geflochtener, zu langer Zopf aus Hanf. So ein bisschen mit einem roten Band durchstreift, dass es noch ein bisschen Farbe gibt. Das Gesicht selber wird von einem Kleintierfell, wie zum Beispiel ein Hasenfell oder so, umrundet. Dazu gibt es noch eine Lederpeitsche und dann, wie gesagt, die Quetsche bzw. Zange, in die die Krapfen gesteckt werden. Am Rücken kommt noch eine Glocke, die benutzt man dann für Beifallsgeläut auf dem Narrengericht.
Was bedeutet diese Maske?
Eigentlich, dieses Maskentum ist ja eigentlich auch aus der alten Zeit. Das ist ja eher etwas, eigentlich um das Böse zu vertreiben. Das ist der Ursprung einer Maske, wie man sie früher getragen hatte.
Werden diese Masken von Jahr zu Jahr aufbewahrt oder werden immer neue hergestellt?
Nein. Also normalerweise werden die aufbewahrt, so wie der komplette Anzug. Nur mit den Jahren, wenn sie hinfällig werden, werden sie entweder erneuert oder dann wieder ganz neu hergestellt.
Mit Peitschenknall und Schellengeläut werden die maskierten Urzeln laut alter Faschingstradition durch die Straßen von Großschenk am Samstag, dem 28. Januar ziehen.
Wir fangen im Pfarrhof an der evangelischen Kirche und um 9 Uhr treffen sich da die Urzeln. Um 10 Uhr prozessiert man dann ins Zentrum zum Rathaus, wo man dann mit dem Bürgermeister eine Ansprache teilt. Also er empfängt einen, dann gibt es von einem Urzelkomitee, gibt es dann eine Gegenansprache. Es wird noch Wein übergeben und Krapfen. Dann geht man auf den dafür extra hergerichteten Hänger, also das Komitee, und hält dieses Narrengericht. Das Narrengericht besteht aus Gedichten von Vorfällen, die in einem Jahr so in der Gemeinde passiert sind. Dieses Jahr werden wir als Anfang, nach 25 Jahren, wollen wir ein bisschen Erinnerung starten und benutzen dann auch dafür auf dem Hänger selber auch Bilder von den alten Umzügen, die sie früher hier hatten. Selbst Gedichte, wir haben noch Gedichte gefunden von 1976 von einem Narrengericht, das werden wir auch mit einführen. Wir haben auch ein paar neue Gedichte dazu gemacht. Und nach dem Narrengericht geht dann die Urzeln mit dem Komitee, die fahren dann durch die Straßen. Früher war das ja so, hauptsächlich da, wo auch die Sachsen gewohnt haben. Um 4 Uhr nachmittags wollen dann die Agnetlner kommen. Die werden auch noch mal auf dem Marktplatz ein kleines Programm abhalten und dann gibt es für die auch eine Stärkung. Ein Bohnenessen mit Grenatz und Kraut und eingelegte Gurken und Wein wieder dazu. Und dann ab 8 Uhr dann der Großschenkerball. Der war vorbereitet worden mit Einladungen. Unterstützt wird das mit der Fanfare Hermannstadt 07 unter der Leitung von Sorin Zerber.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der Januar-Ausgabe des Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Wir sind auch Ende Februar wieder für Sie da mit den schönsten Highlights aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur. Im Namen all meiner Kollegen aus dem SWR Neumarkt und Fünfkirchen bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, Sie auch Ende Februar zu unserem Funkmagazin begrüßen zu dürfen. Alles Gute, werte Damen und Herren, bis bald, auf Wiederhören.